Herzlich willkommen zu unserer September-Ausgabe von Adam Online Audio. Mein Name ist Peter Müller und ich werde Sie durch diese problembeladene Ausgabe begleiten. Den Anfang macht Gary Klein mit einem Beitrag über Probleme mit dem Gesetz. Anschließend geht es um Probleme mit Sex und schließlich noch um Probleme mit dem Erwachsenwerden und der Persönlichkeitsfindung. Ein Beitrag von Serge Enz, der aus meiner Sicht nicht nur für Jugendliche und junge Erwachsene interessant ist. Mihaly Csikszentmihalyi, ein Professor für Psychologie an der Universität Chicago, hat in den 70er Jahren untersucht, was Menschen glücklich macht. Das Ergebnis seiner Untersuchungen wurde unter dem Titel Flow bekannt, mittlerweile ein feststehender Begriff. In dem Buch mit dem Titel Flow schreibt er: Wenn man wachsen und sein Leben genießen will, muss man eine höhere Ordnung aus der Entropie schaffen, also aus dem ständigen Niedergang der Dinge, der unvermeidlichen Bedingung des Lebens. Das bedeutet, jede neue Herausforderung nicht als etwas zu betrachten, das man vermeiden oder verdrängen muss, sondern als Chance zum Lernen und zum Verbessern der eigenen Fähigkeiten. Diesen Gedanken finde ich ganz spannend. Denn normalerweise versucht jeder von uns, Problemen aus dem Weg zu gehen, was sicherlich in gewisser Weise auch gesund ist. Aber so wie der Gewichtheber erstmal ein Problem hat mit dem neuen Gewicht und hart damit ringen muss, um Muskeln aufzubauen, so denke ich, hat Gott uns ins Leben gestellt und uns vor Herausforderungen gestellt, damit wir an ihn wachsen und ihm ähnlicher werden können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihren Problemen und mit den Problemen in unserem heutigen Podcast. Gary Klein ist gelernter Kfz-Mechaniker und leitet die Bibelschule im Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Haben Sie Probleme mit dem Gesetz? Über das Gesetz der Freiheit. Wir Männer lieben die Freiheit. Kein Opfer ist uns dafür zu groß. Grenzenlose Freiheit wird uns in den Medien vorgegaukelt. Tue alles, worauf du Lust hast, und du wirst glücklich sein. Abenteuer, Extremsport, schnelle Autos, Kickerlebnisse und vieles mehr. Gesetze wirken da irgendwie störend. Das kann schließlich nicht mit Freiheit in Verbindung gebracht werden, oder doch? Im ersten Kapitel des Jakobusbriefes lesen wir, dass das Gesetz der Freiheit uns glückselig macht. Das hier benutzte griechische Wort im Urtext heißt Makarios, das heißt völlige Zufriedenheit besitzend. Das scheint ein Paradoxon zu sein. Sicher, jeder Mann möchte völlige Zufriedenheit haben, aber Gesetz? Wir sind oft mit den Schülern unserer Bibelschule unterwegs. Ich habe erlebt, wie nach einem Einsatz im Osten ohne Aufforderung Dankesgebete zum Himmel gingen. Danke, Herr, für die deutschen Autobahnen. Danke für den geregelten Verkehr. Danke für Gesetz und Ordnung. Was wäre auf Deutschlands Autobahnen los, gäbe es keine Gesetze? Auch wenn man hin und wieder in seinem Geschwindigkeitsrausch gestört wird, Gesetze geben einem Schutz. Auch Paulus schrieb etwas zum Gesetz. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. So nachzulesen in Kapitel 8, Vers 2 des Römerbriefs. Paulus spricht vom sogenannten Gesetz der Freiheit. Es ist dasselbe Gesetz, über das Jakobus spricht, der uns zu glückseligen Menschen erklärt. Wir sind glückselige Männer, wenn wir frei sind vom Gesetz der Sünde. Wir müssen nicht immerfort sündigen und uns somit dem Gesetz des Todes ausliefern. Doch wie können wir befreit werden aus diesem Gesetz der Sünde? Zum 25. Hochzeitsjubiläum bekamen meine Frau und ich einen Gutschein für einen Heißluftballonflug. Die erste Reaktion meiner Frau war: Ich bin doch nicht lebensmüde. Durch geduldiges Ermutigen schaffte ich es jedoch, dass wir dann nach einem Jahr, danach wäre der Gutschein verfallen, tatsächlich gefahren sind. Dieser Ballonflug ist eine gute Illustration, um das Gesetz der Freiheit zu verstehen. Erstens, es war ein Geschenk. Unsere Erlösung, das Gesetz des Geistes, der Freiheit, ist ein Geschenk. Sie müssen es aber annehmen, sonst bleiben Sie immer auf der Erde. Zweitens, wir konnten nicht alles mitnehmen. Unser Auto blieb unten, unsere Gepäckstücke und alles andere ebenso. Es ist wichtig, dass Sie den Ballast Ihres alten Lebens hinter sich lassen, wenn Sie in Gottes Freiheit hineinkommen wollen. Da Ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, wie es so schön im Kolosserbrief im 3. Kapitel heißt. Drittens, das Feuer macht den Unterschied. Es war spannend zu sehen, wie sich der Ballon durch die Kraft des Feuers langsam aber sicher von der Erdoberfläche erhob, zusammen mit dem Passagierkorb, in dem sich 12 Personen befanden. Niemand musste sich abrackern, es gab keine Eigenleistung. Die Schwerkraft der Erde wurde überwunden durch das Feuer. Das Feuer ist seit der Ausgießung des Heiligen Geistes aber auch bei uns vorhanden. Mit der Kraft dieses Geistes können wir die Sünde, die uns nach unten zieht, überwinden. Viertens, alle saßen in einem Korb. Der Pilot stand in der Mitte und gab klare Anweisungen und wir gehorchten einmütig. Gemeinde, das heißt Gemeinschaft, bedeutet Liebe und Einheit. Und Jesus, der das Sagen hat, im Zentrum. Fünftens, aus der Höhe sah alles anders aus. Zum einen hatten wir ungewohnte Klarheit und sagenhaften Überblick, zum anderen wehte dort oben eine völlig andere Luft. Durch Christus haben auch wir eine himmlische Position. Wir können uns dank dem Gesetz des Geistes erheben wie Adler und müssen nicht wie Hühner am Boden gackern. Sechstens, die Feier. Anschließend gab es einen Sektempfang und ein Zertifikat. Das bekamen wir nicht nur für den Ballongutschein, sondern für den aufgebrachten Mut zum Fliegen. Die Bibel spricht ebenfalls von einer Feier mit Kronenübergabe. Die Überwinder werden feiern. Diejenigen, die das Gesetz der Sünde und des Todes überwunden haben, indem sie gelernt haben, im Gesetz des Geistes zu leben. Das sind die Menschen, die schon auf Erden glückselig sein werden. Dominik Klenk ist Leiter der Kommunität Offensive junger Christen in Reichelsheim. Die OJC wirkt seit 1968 als Impulsgeber in Kirche und Gesellschaft und lädt junge Menschen zum gemeinsamen Leben ein. Abgekocht wie die Frösche. Die Sexualisierung des Lebens und unsere Chance. Wenn man einen Frosch ins heiße Wasser wirft, springt er sofort wieder heraus. Was aber passiert, wenn man ihn in wohlig lauwarmer Brühe auf die Herdplatte schiebt? Der Frosch wird langsam abgekocht. Und zwar ohne, dass er es merkt. Ganz ähnlich ergeht es uns. Langsam, aber systematisch wird seit gut 3 Jahrzehnten die Betriebstemperatur der Sexualisierung unserer Lebenswelt erhöht. Die Abkocher sind bekannt. Das tägliche Covergirl in der Bild-Zeitung, die Schmuddel-Talkshows auf RTL, riesenhafte Plakatwerbungen mit Anzüglichem in unseren Innenstädten. Die Methode zeigt Wirkung. Erfolgreich hat man den Massen vermittelt, sexuelle Schamgrenzen seien ein Zeichen für mangelnde Lebensbejahung. Mit Gewalt drängen jetzt pornografische Angebote via Internet in unser Leben. Kaum ein Mann, der mit dieser Versuchung nicht zu kämpfen hat. Darum ist es ein Milliardengeschäft. Die Branche boomt. Nacktes an jeder Straßenecke gilt heute nicht mehr als anstößig, sondern als mutiger Tabubruch und Zeichen echter Liberalität. Sind wir dafür gerüstet? Das Phänomen ist nicht neu. Schon das Alte Testament berichtet davon, wie das Volk Israel seinem Gott immer wieder untreu wurde, um vor allem 2 heidnische Götter anzubeten. Den Fruchtbarkeitsgott Baal und Astarte, sein weibliches Pendant. Der Götzendienst stürzte das Volk in Elend und Exil. Das Land wurde wüst, der Boden unfruchtbar. Erleben wir heute nichts Ähnliches? Die umfassende Sexualisierung hat den Boden für dauerhafte Beziehungen versteppt und die reale Fruchtbarkeit in der westlichen Bevölkerung geht dramatisch zurück. Am Beginn des 21. Jahrhunderts, nach Überwindung fast aller totalitärer Regime, steht der Mensch dem Phänomen der freiwilligen Selbstversklavung gegenüber. Die Illusionsbilder von Intimität und praller Lust bedrohen uns von innen. Sie führen zur geistig-seelischen Deformierung des Einzelnen und zum Verfall der Gesellschaft. Geistlich gesehen ist die Pornografisierung der Lebenswelt der größte und massivste Angriff auf unsere Seelen und Körper. Die Trennung von Liebe und Sexualität wird tückisch perfektioniert. Dauerhafter Pornokonsum verhindert den Zugang zu den echten Sehnsüchten, reißt tiefe Gräben in die Partnerschaften und verhindert jeden lebendigen, achtungsvollen Beziehungsaustausch. Das enorme Zerstörungspotenzial macht es offensichtlich. Wir haben es nicht nur mit Fleisch und Blut, sondern vor allem mit Mächten und Gewalten zu tun. Pornografie ist ein Instrument der unsichtbaren Welt, mit dem sie massiv in die sichtbare Welt eingreift. Sexualität ist eine Gabe Gottes, eingebettet in dessen Lebensordnungen. Nur vor dem Horizont der biblischen Erzählungen und orientiert an den 10 Geboten vermag sie sich schöpferisch auszurichten. Weil uns dieser Kontext weithin verloren gegangen ist, muss der Zusammenhang zwischen biblischer Spiritualität und Sexualität wieder neu erarbeitet werden. In den vergangenen Dekaden haben die Amtskirchen das heiße Eisen Sexualität weitestgehend den säkularen Kräften unserer Gesellschaft überlassen. Und selbst in frommen Kreisen gilt die moderne Triebtheorie als maßgeblicher Orientierungsrahmen. Wer dem schleichenden Abgekochtwerden offensiv entgegentreten will, der bleibt auf Transparenz und Vergebung angewiesen. Johannes lässt den richtigen Kampfruf antönen. Die Wahrheit macht euch frei. Der Autor Dominik Klenk ist Chefredakteur der Zeitschrift Salzkorn. Dort gibt es ein ausführliches Themenheft über die Falle der Pornografie. Das Heft kann kostenlos über versand@ojc.de bestellt werden. Sergei Enns ist 23 Jahre alt, studiert Theologie an der Freien Theologischen Akademie in Gießen und ist Mitarbeiter bei Adam Online. Der folgende Beitrag erschien in der Ausgabe 15 unseres Printmagazins Adam Online. Aufbruch ins Leben. Jugendliche zwischen Abenteuer und Irrfahrt. Ein kalter Frühling bringt viel Regen, besagt ein chinesisches Sprichwort. Auch der eine oder andere deutsche Abiturient oder Auszubildende wird davon ein Liedchen singen können. Denn viele Vertreter der jungen Generation erleben in ihrem beruflichen Lebensfrühling genau das. Zuerst Kälte und dann Regen. Von außen oft unbemerkte, zugleich aber sehr unglückliche Umstände, die nicht selten in Orientierungs- oder gar Perspektivlosigkeit münden. Das schulische Abschlusszeugnis markiert leider nicht immer den Eintritt in die Berufs- oder Studienwelt der Erwachsenen, sondern oft den problembeladenen Beginn einer Persönlichkeitsodyssee des jungen Menschen. Zyklisch wie die Jahreszeiten spielt sich in Deutschland ein zweitaktiges, oft trauriges Theater ab, mit den deutschen Schülern in der Hauptrolle. Dessen erster Teil dirigieren weitestgehend noch die Lehrer. Denn sie erleben und lehren Jahr um Jahr einen neuen Abschlussjahrgang, der, zumindest größtenteils, all seine Kräfte dem Abschlusszeugnis widmet, um das Abitur, die mittlere Reife oder irgendeinen anderen Abschluss zu erwerben. Dabei steht dieses letzte Jahr ganz im Zeichen von Noten und Bildung. Denn nur mit Hilfe dieser zwei Bestandteile lässt sich ein Fundament für den weiteren Lebensweg legen, meist eines Studiums oder einer Ausbildung. Dass Noten dabei nicht so wichtig seien, wie so manch ein Schüler mehr tröstlich als ehrlich tönt, verfehlt offenkundig die Realität. Ihr von jugendlicher Seite zugemessener Wert ist nämlich gar nicht zu unterschätzen, ebenso wenig wie die mentale Belastung der erwachsenen Schulkinder in ihrem ermüdenden Kampf um sie. Annegret Kronenberg schreibt in einem Gedicht: Im Frühling des Lebens wird keinem bewusst, wie diese Zeit so leicht und unbeschwerlich ist. Auf einen Schüler trifft das vermutlich deshalb zu, weil sein Lebensfrühling einen ungewohnt kalten Wind mit sich bringt. Die Schulzeit strebt dem Ende entgegen und stellt den Schüler zunehmend vor viele offene Fragen. Was will ich werden? Welche Fähigkeiten habe ich? Was kann ich mit meinem Abschluss machen? Zunächst unbewusst aufkeimend, weiten sich diese Fragen aus, bis sie sich, weil nicht rechtzeitig beantwortet, zu erdrückenden Last entwickeln. Wohl dem, der genau weiß, wie er seine Zukunft gestaltet. Denn für viele andere beginnt nun der schwierige zweite Akt des Theaters. Die Lehrer sind weg, der kalte Frühling ist vorbei, doch eilen da, ganz im Sinne des chinesischen Sprichwortes, auch schon dunkle Regenwolken herbei. Sicher, bis zu einem gewissen Grad ist diese Entwicklungsphase notwendig, zumal deren Bewältigung zur Sicherheit und persönlichen Reife führt. Doch tut die Gesellschaft, oft auch der ungeduldige Vater, dem unsicheren Schulabgänger keinen Gefallen, wenn sie oder er auf einen immer schnelleren Einstieg ins berufliche Leben pocht. Denn so kommt der Schüler vom Regen in die Traufe. Er sieht sich einer Welt gegenübergestellt, in der er sich selbst erst wieder finden muss, und zwar zügig. Die Schwierigkeiten können dabei sehr individuell sein. Allerdings scheint es auch charakteristische Elemente zu geben, mit denen sich die meisten Jugendlichen konfrontiert sehen. Entsprechend wollen wir versuchen, uns ihnen zu nähern. Der betroffene Jugendliche mag darin einige Hilfen sehen, mit seiner neuen Situation zurechtzukommen, während der Erwachsene hoffentlich ein besseres Verständnis für dessen Situation gewinnt. Im Leben lernt der Mensch zuerst gehen und sprechen. Später lernte dann, still zu sitzen und den Mund zu halten. So fasste Marcel Pagnol einst sarkastisch eine gesellschaftliche Grundregel zusammen. Er mag übertreiben, doch trifft er damit einen wahren Kern. Der junge Mensch entwickelt sich im Normalfall hin zu einem reifen Erwachsenen. Doch genau hier liegt heute der Hund begraben. Vielen Jugendlichen wird nicht mehr die Zeit eingeräumt zu reifen. Die Gesellschaft setzt einen Rahmen, der kaum Platz für diesen Prozess lässt. Wer sich nicht schnell entscheidet, verliert im besten Fall nur ein wenig Zeit, meistens aber Perspektive, im schlimmsten Fall Selbstwert. Was also tun, wenn man im Regen steht? Wie findet man zu sich selbst? Und wie seine Berufung? Darüber wurden viele Bücher geschrieben, geistliche wie säkuläre. Wir wollen unseren Blick auf einen gesunden Ablauf richten. Erstens, reifen. Leider funktionieren weder Gott noch der Mensch nach dem Motto: Gott, schenk mir Geduld, aber sofort. Wer charakterlich wachsen will, muss sich zuerst selbst bremsen. Selbsterkenntnis und Veränderung kommen meist nur in kleinen Schritten. Man kann sie zwar nicht erzwingen, aber zumindest fördern. Besonders der christliche Büchermarkt bietet gute Literatur zu diesem Thema. Eine bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst kann viel bewirken. Und sie schafft eine solide Basis für das ganze künftige Leben. Zweitens, beten und ausprobieren. Eines ist klar, Gott hat einen Plan für jeden. Diesen gilt es aber auch zu finden. Auf der Couch vorm Fernseher hat Gott wenige Möglichkeiten, sich uns zu offenbaren, besonders bei den vielen sinnfreien Sendungen, die heutzutage laufen. Wer nach seiner Berufung fürs Leben sucht, sollte nicht unbedingt von Gott erwarten, dass er ihm die eine Tür des Lebens in einem punktuellen Akt der Erleuchtung zeigt, wobei das in Ausnahmefällen auch vorkommen mag. Vielmehr sollte er durch Beten und Ausprobieren herausbekommen, welche Türen Gott verschlossen bzw. geöffnet hat. Drittens, Zeit lassen. Wer sich keine Zeit nimmt, wird auch nie Zeit haben. Und wer sich seine Zeit nehmen lässt, noch weniger. Ein Auslandsjahr, der Wehr- oder Zivildienst und Praktika bieten großartige Möglichkeiten, sich selbst kennenzulernen und dabei wertvolle Erfahrungen auch für den späteren Beruf zu sammeln. Ein direkter Einstieg ins Studium oder in eine Ausbildung ist oft nicht empfehlenswert. Azubis und Studenten leiden unter einer ganz besonderen Art von Stress. Denn sie sehen sich vor diverse Herausforderungen gestellt, die in dieser Kombination sonst nicht anzutreffen sind. Allen voran steht der Druck, jemand zu werden. Dazu braucht man gute Noten und Persönlichkeit. Beides muss hart erarbeitet werden. Doch stellen sich diesem Vorhaben hartnäckige Widrigkeiten entgegen. Ungeordnetes Zeitmanagement, unerlernte Lernmethoden, Ungeduld, oft begleitet von privaten Rückschlägen. Nicht selten bildet das die Grundlage eines zukünftigen Burnouts. Dazu einige Hilfestellungen. Erstens, entschleunigen. Wir leben in einer beschleunigten Zeit. Wir müssen immer mehr in immer weniger Zeit schaffen. Dass dabei die Qualität der Arbeit rapide absinkt, bleibt oft unbemerkt oder wird schlicht hingenommen. Die Folge ist meist Freudlosigkeit und Oberflächlichkeit, die oftmals auf die Arbeitsstelle oder das Studienfach projiziert werden. Doch sehnen sich Student und Azubi oft lediglich nach innerer, nicht äußerer Ruhe. Eine Entrümpelung des Tagesablaufs und der Prioritäten tut Not. Weniger ist oft mehr. Franz von Assisi sagte dazu einmal: Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche. Bei alledem sollte einer Krankheit der Kampf angesagt werden, der Aufschieberitis. Frühzeitiges Planen entspannt. Zweitens, genießen. Erfolge müssen gefeiert werden. Das steigert die Motivation. Überhaupt schreien die kleinen Dinge des Lebens danach, beachtet zu werden. Statt eines Tunnelblicks auf das Ziel kann ein Blick zur Seite entkrampfen und neue Kräfte freisetzen. Liebhaber wissen, ein Stück Schokolade langsam verzehrt, ein spannendes Buch langsam gelesen, ein kurzes Gespräch ehrlich geführt, macht die Welt farbenfroh und spannend. Damit also auf einen kalten Lebensfrühling ein warmer Sommer folgen kann, bedarf es dreierlei Dinge: Fleiß, Zeit und Ruhe. Sie verbürgen den gelungenen Einstieg ins berufliche oder zunächst studentische Leben. Umso wichtiger ist es, dass sowohl Jugendliche als auch Erwachsene darauf Acht haben. Insbesondere deshalb, weil die Phase der nachschulischen Orientierung zentrale Bedeutung für den gesamten weiteren Lebenslauf hat. Probleme. Jetzt sind wir am Ende unserer September-Ausgabe von Adam Online Audio angekommen. Und ich hoffe, dass Sie die Probleme nicht erdrücken, erschlagen. Ich möchte, so wie ich angefangen habe, mit einem Zitat von Mihaly Csikszentmihalyi enden, wieder aus seinem Buch Flow, das im Klett-Cotta Verlag erschienen ist. Mit etwas Ermutigendem, Amateurhaften und Dilettantischen. Denn ob Sie es glauben oder nicht, der Schlüssel zum Wachstum und zum Glücklichsein liegt auch darin, Amateur und Dilettant zu sein. Csikszentmihalyi schreibt, ursprünglich bezog sich Amateur vom lateinischen amare, lieben, abgleiten, auf einen Menschen, der liebt, was er tut. Ein Dilettant ist abgeleitet vom lateinischen delectare, sich an etwas freuen. Jemand, der eine Aktivität genießt. Die frühesten Bedeutungen dieser Worte lenken daher die Aufmerksamkeit auf Erfahrung statt auf Leistung. Sie beschreiben die subjektiven Belohnungen, die Individuen aus der Tätigkeit bestimmter Dinge gewinnen und nicht, wie gut sie dabei abschneiden. Doch immer mehr hat sich die Betonung dahingehend verschoben, Verhalten zu bewerten, statt subjektive Zustände. Was man bewundert, ist Erfolg, Leistung, die Qualität des Erreichten und nicht die Erfahrung. Daher ist es peinlich geworden, als Dilettant bezeichnet zu werden, auch wenn man dabei das erreicht, was am höchsten zählt, Freude an den eigenen Handlungen. Mit diesen schönen und provokanten Worten Csikszentmihalyis möchte ich mich heute von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Peter Müller, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir würden uns als Team über eine Rückmeldung von Ihnen freuen. Schicken Sie uns auch einfach ein paar Zeilen an podcast@adam-online.de. Ganz amateurhaft und dilettantisch. Ist doch kein Problem, oder? Der Sepp ist draußen auf dem Feld, fährt gerade mit seinem Traktor, als auf einem Feldweg ein Flugzeug landet. Der Pilot steigt aus, kommt auf den Sepp zu und sagt zu ihm:
Hören Sie mal, Sie haben die einmalige Chance, Ihre Felder und Ländereien aus der Luft zu betrachten. Für nur 50 Euro gebe ich Ihnen einen Rundflug über die Gegend hier.
Darauf der Sepp:
Ja, wissen Sie was? Das ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten.
Der Pilot überlegt eine Weile, lächelt dann und sagt zu Sepp:
Ja, wissen Sie, ich habe da eine Idee. Sie und Ihre Frau bekommen einen Gratisflug, wenn Sie mir versprechen, nicht zu schreien. Ansonsten geben Sie mir einfach die 50 Euro.
So starten sie also durch. Der Pilot unternimmt alles Menschenmögliche, um ihn zum Schreien zu bringen. Er fliegt Loopings, er geht in den Sturzflug, stellt den Motor aus. Aber nichts passiert. Sepp will einfach nicht schreien. Schließlich landet der Pilot und dreht sich langsam zum Rücksitz um.
Also das muss man Ihnen lassen. Für so gewöhnliches Landvolk sind Sie ja schon ganz schön mutig.
Darauf der Sepp:
Ja, das kannst du schon sagen, gell. Aber beinahe hättest du mich gekriegt, wo meine Frau rausgefallen ist.